Vier Jahre nach dem Untergang der Titanic erhob sich ein Mann in einem Bibelstudium, als gebeten wurde, dass man Zeugnis gibt. Und er sagte Folgendes: Ich bin ein Überlebender der Titanic. Als ich in jener schrecklichen Nacht allein im Wasser an einem Stück Holz trieb, brachte eine Welle mir Mr. John Harper aus Glasgow auf einem Stück Wrack in meine Nähe. Und John Harper sagte: Mensch, bist du gerettet? Und er sagte: Nein, bin ich nicht. Und er erwiderte: Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Und die Wellen trugen ihn wieder fort. Aber seltsamerweise brachten sie ihn wenig später zurück. Und John Harper fragte: Bist du jetzt gerettet? Und er sagte: Nein, ich kann nicht behaupten, dass ich es bin. Und John Harper sagte wieder: Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Und kurz darauf ging John Harper unter. Und dann sprach der Mann weiter. Und dort allein im Wasser in dieser Nacht, mit 2 Meilen Wasser unter mir, glaubte ich: Ich bin der letzte Bekehrte von John Harper. Und diese ergreifende Begebenheit von John Harpers letztem Bekehrten erinnern uns doch daran, wie gewichtig oft letzte Worte eines Menschen sind. Wenn wir an die letzten Worte Christi am Kreuz denken, können wir uns daran erinnern, was für einen ewigen Wert diese für uns haben, oder? Es ist vollbracht. Und letzte Worte tragen oft ein immenses Gewicht. Und auch heute wollen wir uns den letzten Worten eines Mannes zuwenden. Den letzten Worten, die uns überliefert wurden vom Apostel Petrus. Und dazu schlag gerne schon mal den zweiten Petrusbrief auf. Und wir werden heute uns auf den letzten Abschnitt fokussieren und auf den letzten Abschnitt eingehen. Und lasst uns noch mal kurz, um auch den Abschluss dieser Serie noch mal das alles zusammenfassen, was wir bisher im Brief erlebt haben. Also wenn wir anfangen in Kapitel 1, haben wir zuerst gesehen, dass wir uns daran erinnern müssen, dass Gott uns alles für ein Leben in Gottesfurcht geschenkt hat. Ja, das sehen wir in Vers 3, dass da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat. Ja, also hier sehen wir, dass Gott uns Glauben geschenkt hat. Gott hat uns Rettung geschenkt und das hat er uns nicht einfach nur geschenkt, damit wir uns freuen, nur freuen, sondern auch, damit unser Leben danach aussieht. Und den Ziel und den Zweck sehen wir in Vers 10. Ja, wir sollen ein heiliges Leben leben. Und er sagt in Vers 10, darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Ja, wir sollen also einmal festmachen, Vers 11, damit uns reichlich gewährt werden wird der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Also wir sollen ein heiliges Leben leben, damit es ein Ausdruck ist dessen, was in uns passiert ist und was Gott uns geschenkt hat. Und dann ging es weiter in den Versen 12 bis 21 des ersten Kapitels, wo Petrus uns daran erinnert hat, dass für diesen Lauf und für diesen Kampf, den wir kämpfen sollen, dass er uns das prophetische Wort gegeben hat. Gott hat uns sein Wort, die Schrift, gegeben, damit wir immer wieder daran erinnert werden können und dass wir es nutzen, wie in Vers 19, dass wir darauf achten, dass wir gut tun, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in unseren Herzen aufgeht. Ja, also Gottes Wort ist es, was wir nutzen sollen als Lampe für den Weg in dieser dunklen Welt, um auf dem richtigen und auf dem gerechten Weg zu gehen. Und dann kam der Abschnitt ab Kapitel 2 über die Warnungen, die Petrus ausgesprochen hat. Die Warnung davor, dass dieses Wort verdreht werden wird. Dass dieses Wort genutzt wird, um die Gemeinde zu manipulieren und das Wort zu missbrauchen. Falsche Propheten, Irrlehrer werden aus den eigenen Reihen der Gemeinde auferstehen oder kommen. Aber nicht nur, dass sie kommen werden, sondern Petrus zeigt gleichzeitig, dass auf diese Irrlehrer ein hartes Gericht kommen wird. Wenn ihr kurz schaut, Kapitel 2, Vers 4, da gibt er das Beispiel von den Engeln, die an den Anfangszeiten in den ewigen Abgrund geworfen wurden. Vers 5 gibt er das Beispiel des Gerichts einer globalen Flut in den Tagen von Noahs. Vers 6, das Beispiel des Gerichts, was Gott an Sodom und Gomorra gemacht hat und es dem Erdboden gleichgemacht hat. Die Warnung ist deutlich. Jeder, der mit diesem prophetischen Wort spielt, es verdreht, es falsch auslegt, es missbraucht für seine eigenen Zwecke, den wird Gott hart richten. Und dann gibt uns Petrus eine Hilfe in den Versen 10 bis 22 von Kapitel 2, um uns zu zeigen, wie diese falschen Propheten denn aussehen, woran wir sie erkennen können und was sie ausmacht. Und hier benutzt Petrus unglaublich bildliche Sprache. Ja? In Vers 13 lesen wir von Schwelgereien, Vergnügungen und Schmutz und Schandflecken, denen sich diese falschen Propheten hingeben. Wir sehen Begier und Habsucht geübtes Herz im Vers 14. In Vers 18, dass sie in Begierden leben und in Ausschweifung. Und dann in 2,22 auch diese, dass sie so sind, dass der Hund wieder umkehrt zu seinem eigenen Gespei und die gewaschene Sau zum Wälzen im Kot. Ja, das ist, was Petrus beschreibt oder sagt, um diese falschen Propheten zu beschreiben. Und die Erinnerung für uns ist, dass unser Leben nicht so aussehen soll. Ja, das ist der große Kontrast, Kapitel 1, unser heiliges Leben und nun das Leben dieser falschen Propheten für uns als Warnung und für uns als Hilfe, auch diese zu erkennen. Kapitel 3 dann wurde sehr schwer. Ich weiß nicht, ob es euch in den Predigten auch so ging. Aber hier geht es auch wieder um Gericht und auf die ewige Zukunft, die nun diese Irrlehre erwartet. Aber nicht nur das, sondern auch was diese Erde und dieses Universum erwartet. Das Gericht, was kommen wird. Und es wird nicht mit Wasser kommen, so wie in den Tagen Noahs, sondern es wird mit Feuer kommen. Und gerade der letzte Vers war doch so erdrückend, oder? Den wir gehört haben, Kapitel 3, Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Und an ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Die Elemente aber werden im Brand aufgelöst werden. Und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Das ist das, wohin diese Erde und wohin dieses Universum hin steuert. Ja, also Gott beruft uns, Kapitel 1, zu einem heiligen Leben. Und dafür hat er uns alles geschenkt. Und er gibt uns auch sein Wort, damit wir uns immer wieder daran erinnern können, an die Wahrheiten. Ja, deswegen haben wir diese Serie auch so genannt, unvergängliche Erinnerungen in einer vergänglichen Welt. Und wir sollen auf dieses Wort achten, wir sollen es nicht verdrehen und wir sollen auf unseren Gott warten und harren. Ja, mit dieser Last, also mit diesem Schwung kommen wir jetzt in die Stelle, in die wir uns heute wenden wollen. Kapitel 3, die Verse 11 bis 18 wird das sein, worüber wir heute nachdenken wollen. Und wie ich vorhin gesagt habe, das ist hier eine besondere Stelle, wohin es auch richtig ist, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist und nützlich zur Lehre, zur Überführung und zur Zurechtweisung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit nach 2. Timotheus 3,16. Aber gleichzeitig gibt es so besondere Passagen, die nochmal so ein bisschen rausstehen. Und im Studium von dieser Stelle ist mir nochmal deutlich geworden, dass auch das hier so eine besondere Stelle ist. Petrus hat in vom 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 13 bis 14 deutlich gemacht, dass er bald nicht mehr da sein wird. Er weiß, dass sein Zelt bald abgebaut werden wird. Das heißt, er wird bald beim Herrn sein. Also er weiß, dass er bald sterben wird. Und dieser 2. Petrusbrief und dieser letzte Abschnitt, den wir vor uns haben, sind die letzten Worte, die uns überliefert wurden, des Apostel Petrus. Und deswegen wollen wir mit Gespanntheit reinschauen, weil hier wirklich wertvolle Wahrheiten für uns noch drin sind. Letzte Anweisungen für eine Gemeinde, die selber im Kampf war von Verfolgung und von Anfechtung. Und wir tun gut daran, auf diese letzten Worte eines Apostels zu hören. Und diese letzten Worte, sie sind auch im Einklang mit dem Ziel des Briefes. Den seht ihr in Kapitel 3, die Verse 1 und 2. Da hat Petrus geschrieben, diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beide ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung auferwecke, damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten vorher gesprochenen Worte und des durch eure Apostel übermittelten Gebotes des Herrn und Retters. Also Petrus will uns erinnern, an die Wahrheiten und wir uns erinnern daran, wofür wir leben. Und wir kommen jetzt in diese Stelle hinein, in diese Erinnerung mit dem Gericht, was ich gerade gesagt habe. Ja, also das Universum ist vergänglich. Ja, dieses Universum eines Tages wird nicht mehr sein, es wird alles aufgehen und nichts wird mehr hier sein. Und so kommen wir zu dem heutigen Text und ich habe die Predigt auch wieder so benannt wie unsere Serie, weil das so gut passt zu diesen letzten drei Punkten, die wir uns heute anschauen wollen. Die letzten drei Erinnerungen, die letzten drei unvergänglichen Erinnerungen in einer vergänglichen Welt. In unserem Text wollen wir uns den ersten Abschnitt angucken, das sind die Verse 11 bis 14, was das Thema ist, lebe in Heiligkeit. Nochmal die Erinnerung von Petrus, dass wir in Heiligkeit leben sollen. Verse 15 und 16 sind die Ermahnung, dass wir lerne Gott kennen, dass wir Gott kennenlernen sollen. Und dann 17 bis 18, lege in Gnade und Erkenntnis zu. Also lebe in Heiligkeit 11 bis 14, lerne Gott kennen 15 bis 16 und lege in Gnade und Erkenntnis zu, die Verse 17 bis 18. Lasst uns den ersten Abschnitt zusammen einmal lesen. Lebe in Heiligkeit, 2. Petrus 3, 11 bis 14. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottesfurcht, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos von ihm im Frieden befunden zu werden. Das ist unser erster Punkt, der uns ermutigt. Und ihr seht das, wie Petrus es so doll betont, ja, dass wir ein heiliges Leben leben sollen. Aber eins nach dem anderen. Also Petrus leitet das ein hier, ja. Er sagt, da dies alles so aufgelöst wird. Das ist das, was er vorher gesagt hat, ja, dass das ganze Universum zergehen wird. Und er ist damit in völligem Übereinstimmung und in völligem Einklang auch mit den alttestamentarischen Propheten. In Jesaja 34, Vers 4, ich lese es vor, sagt Jesaja auch, und alles Heer des Himmels zergeht. Und der Himmel wird zusammengerollt wie eine Buchrolle und sein gesamtes Heer verwelkt, wie das Laub am Weinstock verwelkt und wie die Welken am Feigenbaum. Das ist die Sicht, ja, die Petrus jetzt hier für uns gibt, um uns die nächsten Punkte anzuschauen. Der Gedanke, mit dem er uns jetzt hier hineinführt, ist, eines Tages wird nichts mehr hier sein. Alles ist weg. Dein Körper, die Räumlichkeiten, diese Stadt, dein Bürogebäude, dein Haus, alles wird aufgelöst sein. Alles, was wir sehen und was wir anfassen können, all das wird nicht mehr da sein. Und nicht nur, dass es nicht mehr da sein wird, es wird komplett verbrennen und aufgelöst werden. Wenn ihr mal schaut, dieses Wort auflösen, das kommt vor in Vers 10, in Vers 11 und in Vers 12. Also dreimal betont Petrus hier diese Realität, dass es ist dann nicht mehr da. Und das ist der Gedanke, mit dem er uns hier hineinführt. Und das ist wichtig, wenn wir uns diesen ersten Übergang in diesen Vers anschauen wollen. Ja, also er sagt, da dies alles so aufgelöst wird, und was sagt er als nächstes? Was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottesfurcht? Und ist so ein bisschen ein komischer Übergang, oder? Er sagt, alles wird nicht mehr da sein und deswegen lebt heilig. Und das ist am Anfang vielleicht so ein bisschen ulkig zu verstehen, also wie passt es denn überhaupt zusammen? Wie hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Wie hat denn das Vergehen und das Auflösen des Universums mit meinem Leben zu tun? Welche Konsequenz sollen wir als Christen denn hieraus bitte ziehen? Also das Argument nochmal, ja, ist die gesamte Erde, nichts wird mehr sein, darum lebt in heiligem Wandel und in Gottesfurcht. Will Petrus uns jetzt vielleicht hier ein bisschen Werksgerechtigkeit doch aneignen? Ja, dass wir diesem Feuer vielleicht entkommen können, wenn wir im heiligen Wandel leben. Was ist diese Verbindung? Lass uns da mal tiefer in den Gedanken einsteigen und vielleicht sehen, was Petrus meint. Also, in absolut kürzester Zeit betont Petrus dreimal, dass sich alles auflösen wird. Er versucht uns hier wirklich deutlich zu machen, nichts wird mehr sein in der Zukunft. Und erinnert euch auch, ja, was Petrus schon vorher gesagt hat. Worauf haben sich die falschen Propheten und die Irrlehrer, was war das markante Merkmal ihres Lebens? Sie haben sich in den Lüsten dieser Welt, sind sie aufgegangen und haben sich darin investiert. Aber gerade wir sollen verstehen, dass all das hier nicht mehr sein wird irgendwann. Alles wird in Rauch aufgehen. Alles wird weg sein. Wonach lohnt es sich also, ultimativ sich einzusetzen, sein Leben zu geben? Lohnt es sich, dass wir unser ganzes Leben dafür hingeben, ein wunderschönes Haus an der spanischen Riviera oder wo auch immer zu bauen? Lohnt es sich, unser ganzes Leben hinzugeben, um irgendein schönes Traumschloss oder unser eigenes Königreich zu bauen, hier auf Erden, was wir jetzt anfassen können und was wir jetzt sehen können? Was ist ultimativ, letztendlich von Wert? Was wird am Ende bleiben? Wenn du alle Materie wegnimmst, was wird am Ende in Ewigkeit bleiben? Die Antwort, wenn alle Materie nicht mehr da ist, wird auf jeden Fall nichts Materielles mehr da sein. Es wird die Seelen der Menschen geben und Gott wird in Ewigkeit existieren. Am Ende wird es nur noch die Realität sein, dass du vor einem lebendigen und heiligen Gott stehen wirst, der dir als Christ alles zum Leben in der Gottesfurcht gegeben und geschenkt hat. Und nicht nur hat er dir alles geschenkt, sondern Römer 8, Vers 30, ich lese das vor, ist diese goldene Kette, wo Paulus sagt, was Gott mit uns als Christen gemacht hat, die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und die er auch gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Okay, diese Wahrheiten, diese Realitäten, was mit dir als Christ passiert ist, das wird für ewig bleiben. Und diese Beziehung, die du mit Gott hast, auch die wird für ewig bleiben. Ja, und wenn Gott heilig ist und wenn Gott dir all das gegeben hat und er und du am Ende übrig bleibt, was für Menschen müssen wir dann sein? Ja, Petrus sagt das hier so deutlich. Was für Leute müsst ihr dann sein, wenn wir das in unserem Kopf haben und wenn das unser Fokus ist auf die Zukunft? Also diese Erkenntnis, ja, dass sich alles auflösen wird, muss uns dazu leiten und uns dazu anspornen, nicht wie die falschen Propheten, alles auf diese Erde hier zu fokussieren. Nur hierhin zu gucken, unser Königreich hier zu bauen, sondern unser Leben muss sich auf die Zukunft richten, auf eine Ewigkeit, die es wert ist, in sie investiert zu werden. Und eigentlich macht dieser Blick, dieser Fokus, diese Ausrichtung das heilige Leben überhaupt erst möglich. Lass uns nochmal kurz zurückgehen zu Kapitel 1. Bloß eine Seite zurückschlagen oder zwei. Und hier sehen wir diese Parallele auch, die Petrus jetzt hier am Ende zieht, um den ganzen Brief auch nochmal zusammenzufassen und kompakt nochmal für uns zu geben. Ja, gerade der erste Abschnitt war uns doch gegeben, um zu sehen, wie ein heiliges Leben aussieht. Und er hat uns ab Vers 5 diese Tugenden, sage ich mal, des Glaubens gegeben. Erinnert euch, das war die erste oder zweite Predigt, die reicht in eurem Glauben die Tugend da, in der Tugend die Erkenntnis, in der Kenntnis die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit das Ausharren, in dem Ausharren die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Und diese Dinge, diese Eigenschaften, können wir die wirklich vollends ausleben, wenn wir nur auf das Hier und Jetzt schauen und fokussiert sind? Nein. Dieser Blick auf eine ewige Zukunft mit Gott, diese ermöglicht es uns doch, tugendhaft zu sein, weil ich weiß, dass alles, was ich tue, ewigen Wert haben wird vor Gott. Dann kann ich Enthaltsamkeit üben, weil ich weiß, dass ich das hier alles nicht brauche, sondern dass Menschen wichtiger sind als die Dinge hier auf der Erde. Dann kann ich ausharren, weil ich weiß, dass alles, was ich für den Herrn gebe, er mir wiedergeben wird und ich mit ihm in ewiger Herrlichkeit haben darf. und Gottesfurcht vor dem Wissen, dass ich vor ihm stehen werde und er ein verzehrendes Feuer ist. Bruderliebe und Liebe, weil ich mich selbst aufgeben kann, weil ich weiß, dass ich eines Tages bei Gott sein werde und weil diese Beziehungen und weil vor allen Dingen Gott am Ende noch da sein wird. Also erinnert euch, wir wollten verstehen, wie diese Brücke kommt, dass alles ausgelöst wird, zu einem heiligen Leben führt und zu einem gottesfürchtigen Leben führt. Und das war eine Erklärung. Ja, am Ende wird all das hier nicht mehr sein, aber du wirst immer noch vor Gott stehen und er wird für ewig bleiben. Und deswegen müssen wir das in unseren Kopf zementieren und uns daran erinnern, regelmäßig, dass all das, was wir hier sehen, irgendwann nicht mehr sein wird. Und dass es sich dafür ultimativ nicht lohnt, sein Leben hinzugeben. Ja, natürlich sollst du dich in deine Familie investieren, das sowieso, aber auch dein Haus reparieren, auch das sind gute Dinge. Aber wenn du ultimativ alles dafür hingibst, dich aufzugeben dafür, dir hier dein Königreich zu bauen, dann ist das nicht, wie Gott sich das vorstellt. Aber für einen Gott, der dich liebt und der dich gerettet hat, der dich berufen hat und der für immer bleiben wird und in dem du auch die Rettung findest, für ihn lohnt es sich, alles aufzugeben. Und auf ihn lohnt es sich zu schauen und dein Herz auszurichten. Also nicht auf die Lüste und die Begierden dieser Welt zu sehen, sondern auf den Herrn. Lass uns zurückgehen zu dem dritten Kapitel und dort weiterschauen. Denn Petrus gibt uns neben dem ersten Kapitel noch eine Hilfe, um diese Brücke zu verstehen, wie dieses letztendliche Gericht dazu führt, dass wir ein heiliges Leben leben. Vers 12 hilft uns dabei. Ich lese nochmal kurz vor. Indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt. Also wir leben ein Leben, in dem wir die Ankunft des Tages Gottes erwarten und beschleunigen, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Also das Wort in dem zeigt uns jetzt an, in welcher Art und Weise sollen wir dieses heilige Leben leben. Ja, seht ihr das? Also ein heiliges Leben wandeln in Gottesfurcht in dem. Ja, also die Art und Weise, wie wir dieses Leben leben, das zeigt er uns jetzt. Und was ist diese Art und Weise? Die Art und Weise ist, wir erwarten und wir beschleunigen oder Schlachter steht eilen entgegen. In den Versen 12 und 14 kommt dieses Wort erwarten auch wieder dreimal vor, je einmal pro Vers. Also ein heiliger Lebenswandel oder wie wir das machen können, zeichnet sich dadurch aus, durch eine bestimmte Erwartung und eine bestimmte Hoffnung, die wir in uns haben. Und diese Erwartung und diese Hoffnung, die wir haben, ist, dass eines Tages die Himmel in Feuer aufgehen werden und alles aufgelöst wird. Das haben wir gerade besprochen. Aber es gibt noch eine weitere Erwartung und eine weitere Hoffnung, die der eigentliche Schlüssel ist dessen, was wir uns jetzt anschauen wollen. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Also einerseits zeichnet sich diese Erwartung aus durch Gerechtigkeit, dass eines Tages Gerechtigkeit sein wird und dass es eine neue Erde ist. Ja, und gerade diese Erwartung auf Gerechtigkeit ist auch, was Christen eigentlich ausmacht. Wir erinnern uns an Jesus, der in der Bergpredigt sagt, glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Hier? Nein, aber in der Ewigkeit. Das war Matthäus 5, Vers 6. Denn in den neuen Himmel und auf der neuen Erde wird Gerechtigkeit wohnen und wird Gerechtigkeit herrschen. Das sollte auch ein Antrieb sein eines Christen, wonach wir uns doch sehnen, oder? Und was uns diese Welt hier so fremd macht und was so anstößig ist quasi für uns, dass hier so viel Ungerechtigkeit herrscht. Und wenn dieser Ort, an dem wir sein wollen, von Gerechtigkeit geprägt ist, wie sieht dann dein Leben aus? Siehst du so aus als ein Bürger, der in dieses Reich gehört? Das ist noch eine weitere Brücke, die Petrus uns hilft zu sehen. Natürlich ist nicht die Erwartung, dass wir hier heilig und vollkommen und perfekt sind, aber dass wir darauf hinwachsen. Aber gerade diese Erwartung und diese Hoffnung, dass wir in einem gerechten Leben oder auf einer gerechten Erde wohnen wollen, hilft uns doch auch, diesen Antrieb zu haben, gerade dieses gerechte und dieses heilige Leben danach zu streben. Und die Erwartung auf diesen neuen Zustand ist, was unser heiliges Leben anfacht und uns antreibt, Gott wohlgefällig zu leben. Und jetzt schaut nochmal mit rein in Vers 14. Ja, Petrus, der hämmert diesen Punkt jetzt nochmal richtig ein. Deshalb, Geliebte, ja, also was für eine zärtliche Anrede für seine Empfänger hier. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, dass alles vergeht und dass wir einen neuen Himmel und eine neue Erde haben, deshalb befleißigt euch, unbefleckt und tadellos von ihm im Frieden befunden zu werden. Also wieder der Aufruf, aktiv zu werden, ein heiliges Leben zu leben, ihm zur Ehre. Also eingebettet in diese beiden Aufforderungen, Vers 11, dass wir ein heiliges Leben leben sollen, Vers 14 nochmal, befleißigt und unbefleckt zu sein, eingebettet hierin ist dieser Grund, dieser Antrieb, den wir haben sollen, ist die Erwartung auf einen neuen Himmel, auf eine neue Erde. Christian hat es am Anfang vorgelesen, aus Offenbarung 21, auch wie Johannes darüber schreibt, ja, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und diese Vorfreude auch auf diesen neuen Himmel ist unser Antrieb für unser heiliges Leben. Und die herausfordernde Frage dann, die Petrus an uns stellt, ist, erwartest du das? Freust du dich auf diese Erde? Oder bist du hier eigentlich ganz zufrieden? Magst du die Dinge, die es hier gibt, und klammerst du dich eigentlich an die Dinge, die wir hier sehen? Und ja, wir dürfen wunderbare Sachen genießen. Ich meine, wenn wir rausschauen, ja, wunderbares Wetter, wir können traumhafte Sonnenauf- und Untergänge sehen. Es gibt wunderschöne Landschaften. Wir genießen auch Spaß mit Freunden und Familien. Wir haben Erfolgserlebnisse. Es gibt schöne Dinge, die Gott uns in seiner Gnade hier auf der Erde schenkt. Aber die Frage ist, bist du ultimativ, also letztendlich eigentlich mit den Dingen hier zufrieden? Willst du so leben, wie es in dem Lied heißt, forever young, immer jung bleiben, immer hier bleiben, sich immer hier freuen? Denn diese Erde ist nicht unser Zuhause. Diese Erde ist geprägt von Ungerechtigkeit. Wir erleben sehr viel, auch wo es schönes Wetter gibt, auch Schmuddelwetter. Es gibt auch brache Landschaften. Ja, es gibt Streit und Selbstsucht, Zwietracht, Scheidungen, Misserfolge. Du wirst vielleicht auf Arbeit rausgeworfen. Du wirst enttäuscht von Arbeitgebern, von Freunden. Das alles erinnert uns doch daran, dass das hier nicht unser Zuhause ist und dass wir auf eine neue Erde vorausschauen können. Geliebte, das hier ist eine fremde Welt, in der wir leben, und ein besseres Zuhause, ein ewiges Zuhause erwartet uns, wo keine Sünde uns mehr versucht und wo wir nicht mehr in diesem Kampf leben, sondern wo in allem Gott da sein wird. Und Petrus beschreibt auch diese Zukunft nochmal mit einem sehr interessanten Wort. Schaut nochmal in Vers 14. Er befleißigt euch, unbefleckt und tadellos von ihm im Frieden befunden zu werden. Auch in dieser neuen Erde und diesen neuen Himmeln haben wir Frieden. Ja, wir haben jetzt schon Frieden mit Gott. Römer 5,1 sagt, da wir nun jetzt gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Gott hat uns alles vergeben. In Christus sind wir schon in Gott. Aber Hand aufs Herz, ganz ehrlich, wir kämpfen jeden Tag, oder? Wir kämpfen, wenn wir in unserer Familie sind, wenn wir auf Arbeit sind, wenn Leute Dinge anders tun, als wir es eigentlich wollen. Und wenn ja, wir einfach in dieser Welt sind, wir kämpfen mit Enttäuschung und wir kämpfen mit uns selbst und mit unserem Fleisch. Und dann machen wir uns manchmal Vorwürfe und zweifeln dann vielleicht. Aber eines Tages wird all das nicht mehr sein. Und dann herrscht kompletter Frieden. Einheit mit Gott, unserem Schöpfer. Und ihm dafür sei alle Ehre. Also im Lichte der völligen Vernichtung dieses Universums erwarten wir gleichzeitig einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und das ist eine freudige Erwartung, in der wir leben dürfen und auf die wir vorausschauen können. Gott wird am Ende bleiben. Er hat uns zu einem heiligen Leben berufen, weil wir Bürger dieses Königreichs und dieser neuen Erde sind. Also lasst uns als solche leben. Lasst uns danach streben, einen heiligen Wandel zu wandeln und in Gottesfurcht zu leben. Und genauso wie die Glaubenshelden aus Hebräer 11 vorausschauen, nicht auf das Hier schauen, nicht auf das Jetzt schauen, sondern vorausschauen auf eine Ewigkeit mit Gott. Das ist eine weitere Erinnerung, die Petrus uns mitgibt in diesem Abschnitt. Und wie Petrus auch im ersten Kapitel schon betont hat, dass das prophetische Wort uns als Leitfaden dient, so führt uns Petrus nun unseren Blick in dem nächsten Abschnitt, Verse 15 und 16, auch wieder auf das Wort Gottes. Zu unserer zweiten unvergänglichen Erinnerung in einer unvergänglichen Welt. Lerne Gott kennen. Die Verse 15 und 16. Da heißt es, und seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat. Wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet. In diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Also jetzt wird es kompliziert für mich. Ja, jetzt sind wir in Petrus und Petrus spricht über Paulus, aber wir kriegen das hin. Als erstes eine kleine Randnotiz gerade zu den beiden. Dieser Vers wird oft genutzt, um zu zeigen, dass der zweite Petrusbrief überhaupt nicht von Petrus sein kann, weil er hier von dem geliebten Bruder Paulus redet. Ja, wenn ihr euch vielleicht erinnert, in Galater 2, Vers 14, ja, da hat der Paulus dem Petrus vor versammelter Mannschaft zurechtgewiesen für seinen Lebensstil. Ja, alle Leute waren da und er hat gesagt, du lebst falsch. Und viele sagen, dass gerade aufgrund dieses Ereignisses und dass Petrus für die Juden der Apostel war und Paulus für die Heiden, dass die beiden konkurrierende Dienste hatten und dass die beiden eigentlich die ganze Zeit nur gekämpft haben. Aber ich glaube, diese Kritiker verstehen das Evangelium überhaupt gar nicht. Und ich denke, dass gerade diese Stelle gerade bezeugt und attestiert, dass das hier von Petrus ist. Und noch mehr, dass das Evangelium wirksam ist. Denn Petrus und auch Paulus waren und haben sich als Mitstreiter gesehen. Das sehen wir auch hier, ja, dass Petrus auch die Schreiben des Paulus als apostolische eingegebene Schrift sieht. Er hat vorher schon von der inspirierten Schrift geschrieben und jetzt sagt er wieder, Vers 16 am Ende, was die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, sie verdrehen auch die Schriften von Paulus, wie auch die übrigen Schriften. Also Petrus hebt hier sogar die Schriften des Paulus auf ein Niveau und auf ein Plateau der Schriften. Ja, und wir sehen doch auch, dass gerade die beiden zusammengearbeitet haben und dass auch im Evangelium die beiden natürlich vorangegangen sind. Und auch wir erleben das. Und auch wenn Streit ist, heißt doch, oder wenn ich einmal eine Auseinandersetzung habe, heißt es doch nicht, dass ich dann für ewig diese Auseinandersetzung habe. Ja, wir sehen so viele Beispiele, Paulus und Barnabas und auch Markus, ja, der am Ende doch wieder mit Paulus zusammen war. Das Evangelium wirkt und dass sie auch vereint wieder waren. Hier kurze Randnotiz vorbei. Okay, lass uns wieder in den Kontext stürzen. Die Frage, die dieser Abschnitt hier trägt oder die dieser Abschnitt wieder einleitet, wo er sagt, und seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung, war etwas, was Petrus vorher schon erwähnt hat. Er hat gesagt, dieses Gericht ist nicht als Verzögerung zu sehen, dass es jetzt noch nicht da ist, sondern es ist die Langmut und die Gnade des Herrn, dass es noch nicht da war. Und für dieses Thema verweise ich gerne die letzte Predigt von Thomas, wo es darum geht. Aber ich denke, Petrus will hier jetzt nicht dieses Thema nochmal erklären, sondern was anderes sagen, woran wir uns erinnern sollen und worauf wir schauen wollen. Er will hier auf dieses übergreifende Thema eingehen, dass wir schwierige Punkte in der Schrift, schwierige Themen, dass wir sie nicht einfach verdrehen sollen, wenn wir sie nicht verstehen. Ja, dass wir nicht einfach diese missbrauchen sollen. Petrus sagt, es gibt schwierige Stellen in der Schrift. Und er führt hier den Apostel Paulus an. Und ich bin sehr froh, dass Petrus das hier macht, ja, um euch auch zu zeigen, es gibt Dinge, die sind schwer. Aber das heißt nicht, dass wir es einfach wegtun sollen. Das heißt nicht, dass wir einfach leichtfertig damit umgehen sollen. Oder dass wir sagen sollen, ja, das kann ja gar nicht sein. Oder das heißt auch nicht, dass es mehrdeutig ist oder dass es nie zu verstehen ist, sondern dass in einigen Passagen der Schrift, wenn wir uns mit der Schrift beschäftigen, dass in einigen Passagen der Schrift wir wirklich uns reinknien müssen und investieren müssen. Und dass es dauert. Und das ist auch okay, weil auch Petrus uns hier sagt, einige Dinge sind schwer zu verstehen. Und einige meinen, ja, das muss doch alles so einfach sein, sonst ist das falsch. Aber ist das so verwunderlich, dass es, wenn wir über ein ewiges Wesen nachdenken und wenn wir in der Erkenntnis wachsen, ein ewiges und komplexes Wesen zu verstehen, dass es da nicht auch Beispiele gibt in der Schrift, die einfach für uns auch schwer zu verstehen sind? Ich meine, wie sollten wir ein ewiges und unendliches Wesen in unserer Endlichkeit verstehen? Und so gibt es eben diese Themen, wie zum Beispiel, das Gericht ist noch nicht da, aber er verzögert nicht, sondern ist langmütig. Dann gibt es diese Themen wie Gottes Herrschaft und Allmacht und wir sollen trotzdem evangelisieren und beten. Gottes Souveränität und die Verantwortung des Menschen. Jesus ist 100% Mensch und 100% Gott. Und wir wurden komplett, uns wurde komplett vergeben und trotzdem sollen wir nicht losgehen und sündigen. Ja, es gibt einfach diese Spannungen, die uns auch die Schrift gibt und die Schrift hält und in denen wir uns auch zwar reinknien können, um sie zu verstehen, aber wir sollen es nicht einfach hingehen und dann Gott böse Dinge unterstellen. Und hier ist quasi die Aufforderung an uns, dass wir Gott kennenlernen sollen und dass wir uns daran investieren sollen und dass wir nicht einfach alle zwei Wochen mal durch die Bibel flattern, einen Finger mal raufhalten, mal einen Vers lesen und dann sagen, ich habe die Bibel gelesen. Hebräer 5, Vers 12 sagt es auch so deutlich und ermahnt die Empfänger, ich lese vor, da heißt es, denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehrt. Ja, also die Erwartung ist an uns Christen, dass wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen und dass wir alle in dieser Erkenntnis wachsen und dass wir alle mehr und mehr von ihm verstehen und dass wir nicht mehr nur Milch trinken, sondern dass wir alle Fleisch essen. Und wirklich auch uns den schwierigen Themen der Schrift zuwenden. Also knie dich hinein in Gottes Wort. Lass uns regelmäßig darin lesen. Lass es uns studieren und auch nach schwierigen Antworten suchen. Und dann wird Gott sie dir auch gerne geben. Ja, das ist auch so mit der Drift von dem ersten Teil. Ja, das wofür lohnt es sich zu investieren? Das hier ist ein Beispiel, wofür es sich lohnt zu investieren. Und am Ende in diesem Abschnitt hier noch die Warnung, dass wenn wir Gottes Wahrheiten verdrehen und leichtfertig nehmen, dass das unser Verderben ist. Ja, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Und da war Petrus schon sehr deutlich im Kapitel 2, was für ein Verderben und was für ein Gericht auf uns kommt, wenn wir mit Gottes Wort leichtfertig umgehen, wenn wir es verdrehen, wenn wir damit spielen, wenn wir andere Leute manipulieren und wenn wir es für unsere eigenen Zwecke missbrauchen. Aber wir können Gott danken, dass er ein Gott der Wahrheit ist, der dafür Sorge trägt und der dafür einsteht und der so hartes Gericht übt, dass er uns die Wahrheit gibt und dass wir in Wahrheit leben können und sollen. Also wir hatten bisher die beiden Erinnerungen. Ja, lebe in Heiligkeit, lerne Gott richtig kennen. Und jetzt kommen wir zu unserer letzten unvergänglichen Erinnerung unseres Apostel Petrus für eine vergängliche Welt. Lege in Gnade und Erkenntnis zu. Die Verse 17 und 18, da heißt es. Da ihr, Geliebte, es nun vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum der Ruchlosen mit fortgerissen werdet und aus eurer eigenen Festigkeit fallt. Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Das sind jetzt die letzten zwei Verse dieses Briefes. Ja, alles, was Petrus uns in diesem Brief bisher gegeben hat, war Ermutigung, war aber auch Ermahnung und war auch Warnung. Und jetzt wendet er sich nochmal in seinem letzten Appell mit voller Liebe, mit voller Hingabe an seine Gemeinde, wieder mit diesem Wort Geliebte. Und sein Hirtenherz, ja, wird jetzt so weich für diese Leute, die auch in so viel Kampf steckten und die in so viel Schwierigkeiten waren und auf die noch viel mehr Schwierigkeiten kommen würde. Aber er ermahnt sie nun und er sagt, ihr wisst es jetzt. Ihr wurdet gewarnt. Ich habe euch geholfen, diese Dinge zu sehen und zu verstehen. Und da wir nun wissen, wozu Gott uns berufen hat, wofür er uns geheiligt hat und dass auch falsche Propheten kommen werden und dass wir an seinem Wort festhalten sollen, dass wir nicht irdisch gesinnt sein sollen, sondern ewiglich gesinnt sein sollen, sollen wir uns alle hüten. Ja, und auch wenn die Ältesten, die Hüter, die Leiter der Gemeinde sind, ist dieser Aufruf an jeden Einzelnen von uns auch Verantwortung zu übernehmen und auf sich selbst zu achten und uns zu hüten vor falscher Lehre. Und dass wir uns, wenn wir uns in das Wort investieren, uns gesunder Lehre hinwenden und auch zu verstehen, uns urteilen zu können zwischen gut und schlecht. Und ich möchte einen Punkt kurz ansprechen, der sich hier vielleicht aufdrängt. Er sagt jetzt hier so, hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum der Ruchlosen mit fortgerissen werdet und aus eurer eigenen Festigkeit fallt. Also hier kommt die Frage auf nach der Verlierbarkeit des Heils. Ja, also kann ich, wenn ich das nicht mache, als Christ mein Heil verlieren? Und bitte seht's mir nach. Das ist ein Thema, was mehrere Predigten füllen kann. Aber lasst mich in dieser Fragestellung wenigstens euch ein paar Verse geben oder euch ermutigen zu sehen, dass es hier nicht darum geht, dass ihr euer Heil verlieren könnt. Ja, in Hebräer sehen wir auch einige Warnpassagen, Hebräer 2, Hebräer 4 und Hebräer 6, ja, wo der Schreiber des Hebräerbriefes eindeutig davor warnt, zum Beispiel 2,1. Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Ein kleines Beispiel. Aber achtet mal auch, was Petrus hier nicht sagt. Ja, er sagte nicht, hütet euch, dass ihr vom Glauben abfallt. Oder hütet euch, dass die Gnade euch entnommen wird oder ähnliches. Sondern hier geht es um einen festen Stand und um einen klaren Lebensstil. Und das hat Petrus auch schon in Kapitel 1 gesagt. Wenn ihr nochmal kurz schaut, Kapitel 1, Vers 10. Da sagt er, darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Ja, also auch hier geht es um einen festen Lauf mit Christus. Und auch andere Passagen zeigen es uns deutlich. Ich habe vorhin vorgelesen, Römer 8, 30, die goldene Kette. Alle, die in diesen Dingen sind und vorangehen, alle, die wird Gott zu ihrem Ende führen bei ihm. Epheser 1 sagt uns, dass wir versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Und Römer 8 macht uns so deutlich, dass nichts uns von der Liebe Gottes trennen kann. Auch du nicht. Keine Engel, keine Gewalten, keine Höhen, keine Tiefen. Das soll hierzu erstmal genügen, um auch deutlich zu machen, dass Petrus jetzt nicht davon spricht, dass wir Angst haben müssen, dass wir unser Heil verlieren. Gleichzeitig dienen warnende Passagen, wie auch die hier, unserer Heiligung. Denn überlegt euch, wie geht ein geheiligtes, gottfürchtendes Herz mit Warnungen um? Und wie geht ein ungläubiges Herz mit Warnungen um? Ja, wie sind die falschen Propheten mit der Warnung vor dem Gericht umgegangen? Ja, wie haben die Menschen in Noahs Zeiten auf Noah geguckt? Ja, die haben gelacht, haha, Gericht wird kommen, ja, ja. Aber wie reagiert unser Herz? Wenn wir Warnungen hören, wenn wir hören, dass wir nicht fallen sollen oder dass uns unsere Festigkeit entzogen wird, wir werden Eifer daran setzen, den Dingen zu folgen, die Petrus uns mitgibt. Und ich denke, dass das Gott eben, Petrus hier und Gott auch in der Schrift allgemein, diese Warnungen nutzt, um auch uns zu ermutigen, nicht in diesen Wegen zu gehen, sondern uns zu hüten, auf Gott zu schauen und auf Gott zu hören. Also wie reagierst du auf diese Warnung? Tust du dir einfach in eine Schublade, wo drauf steht, gehört und vergessen? Oder beunruhigt dich das etwas, dass du an Festigkeit in deinem Wandel verlieren könntest und dass du an Festigkeit einbüßen würdest? Oder nimmst du freudig Gottes Wort zur Hand und liest darin, um so vornehm zu sein wie die Beröer, die als edel bezeichnet wurden, weil sie bereitwillig das Wort aufnahmen und täglich daran untersuchten, ob die Dinge so sind, wie sie gesagt wurden. Also wir sollen uns vor den Irrtümern hüten. Wir sollen in der gesunden Lehre bleiben, in Gottes Wort und darin nun auch wachsen. Und das ist der letzte Vers, Vers 18. Ja, wir sollen in Gnade und an Erkenntnis nun wachsen. Und das ist das grande Finale, was Petrus uns jetzt hier mitgibt. Und diese beiden Verse, die auch nochmal so als Krone über diesen Brief stehen und worin alles sich mündet. Alles, was wir auch gehört haben und alles, wohin sich auch unser Leben im Endeffekt hin ausrichtet. Der letzte Imperativ eines verscheidenen Apostels lautet: Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ich hoffe, dass nach dieser Predigtreihe wir deutlich gemacht haben, wie wichtig es ist, in Erkenntnis zu wachsen, im Verständnis davon, wer Gott ist. Gerade auch im ersten Kapitel hat Petrus so einen Fokus darauf gelegt, um uns zu sagen, dass wir dieses feste Wort Gottes haben dürfen, was so klar ist und uns so sehr hilft und worin wir in Erkenntnis wachsen können. Und das behütet uns und das beschützt uns und das leitet uns durch diese Erde und durch diese Welt. Aber gleichzeitig sagt Petrus noch etwas Interessantes. Er sagt, wir sollen in der Gnade wachsen. Wenn ich euch jetzt fragen würde, was bedeutet in der Gnade wachsen? Heißt es, dass wir Gottes Gnade größer machen sollen? Dass die Gnade irgendwie wächst? Dass Gnade erst so groß ist und wir können sie ein bisschen aufblasen und noch größer machen? Nein, ich denke, das Schlüsselwort ist in. Wir sollen in einer unendlichen Gnade, die Gott uns geschenkt hat, in einem unendlichen Feld und Raum von Gnade, was Gott uns geschenkt und gegeben hat, darin sollen wir wachsen. Und wie? Ich denke, die Verbindung ist sehr natürlich zu dem, was wir am Anfang vom Brief gehört haben, was wir jetzt gehört haben. Wachstum in Gnade bedeutet Heiligung und bedeutet ein fortwährendes Wachsen in diesen Dingen. Und ich bin so dankbar, dass Petrus das hier noch reingeführt hat. Ja, weil oft könnte man vielleicht denken, ja, du musst jetzt, boom, 100% sein. Jetzt musst du schon perfekt sein. Jetzt musst du schon so aussehen wie ein Bürger des ewigen Reiches. Aber er gibt uns hier dieses Wort wachsen. Was uns ein Trost ist, dass wir verstehen können, dass wir noch nicht da sind. Aber dass trotzdem ein Fortschreiten und ein Wachsen hin in diese Heiligung, in diese Gnade hin geschehen muss. Und das sollen wir und dürfen wir auch tun. Und nicht nur aus deiner Kraft, sondern nochmal am Anfang. Gott hat uns alles dafür geschenkt. Und auch so interessant, wie Petrus in seinem Brief, ja, wenn wir das alles nochmal nehmen, ging es viel um Gott und sein Gericht und was Gott getan hat. Und er führt es jetzt hin und schaut, auf welche Person er es hinführt. Dass wir wachsen in der Gnade und der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Das ist, wohin Petrus seinen Höhepunkt hinschiebt und auf unseren Jesus, der Dreh- und Angelpunkt dieses Universums ist, dieser Erde ist, dieser Welt ist und unseres Lebens ist und der auch der Dreh- und Angelpunkt der Ewigkeit sein wird. Und so mündet er dann ja in diesem Lobpreis: Ihm, Jesus Christus, sei die Herrlichkeit. Sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Und das ist nie ein falscher Moment. Es gibt keinen falschen Moment, in Lobpreis zu überfließen zu Gott hin. Ja, es gibt keinen Moment, wo es unangebracht ist, Gott zu loben und zu preisen. Und wir haben in diesem Brief so viele wunderbare Dinge gesehen, die Gott durch Jesus Christus für uns tut. Und auch die Schrift ist voll davon, was Gott durch seinen Sohn in uns wirkt. Und die Frage, mit der Petrus uns entlässt und auf die Petrus uns lenken will, ist: Kennst du Jesus? Kennst du ihn? Und zum Abschluss auch dieser Predigt will ich auch nochmal darauf hinleiten, auf diese Frage: Kennst du Jesus? Und in meinem abschließenden Lobpreis für Christus und für seine Herrlichkeit und nochmal zu versuchen, auf Jesus zu schauen, der all das für uns gewirkt hat, der unser Oberhirte ist, der unser Leiter ist, der unser Fels ist. S.M. Lockridge hat in den 70er Jahren eine sehr berühmte Predigt einmal gehalten. Die Predigt hieß That's My King, also der Titel Das ist mein König. Und lasst uns zusammen auf Jesus schauen und auf die Worte aus dieser Predigt, wo er versucht zu beschreiben, wer Jesus ist. Lockridge sagt, die Bibel sagt, er ist ein König der Juden. Er ist der König von Israel. Er ist der König der Rechtschaffenheit. Er ist der König der Zeitalter. Er ist der König des Himmels. Er ist der König der Herrlichkeit. Er ist der König der Könige und er ist der Herr der Herren. Das ist mein König. Kennst du ihn? Er ist beständig und stark. Er ist völlig aufrichtig. Er ist ewig und unerschütterlich. Er ist unsterblich und anmütig. Er ist kaiserlich und mächtig. Er ist unparteiisch und barmherzig. Er ist Gottes Sohn. Er ist der Retter der Sünder. Er ist das Herzstück der Zivilisation. Er steht allein in sich selbst. Er ist erhaben. Er ist einzigartig. Er ist unvergleichlich, er ist beispiellos, er ist überragend, er ist die erhabenste Idee in der Literatur, er ist die höchste Persönlichkeit in der Philosophie. Er ist die grundlegende Lehre in der wahren Theologie. Kennst du ihn? Er ist der Einzige, der alle unsere Bedürfnisse gleichzeitig erfüllen kann. Er gibt den Schwachen Kraft. Er ist für die Versuchten und für die Geprüften da. Er hat Mitgefühl und er rettet. Er beschützt und leitet. Er heilt die Kranken. Er reinigt die Aussätzigen, er vergibt den Sündern, er entlässt die Schuldner, er befreit die Gefangenen, er verteidigt die Schwachen, er dient den Unglücklichen, er segnet die Jungen, er kümmert sich um die Alten und er belohnt die Fleißigen. Kennst du ihn? Mein König ist der Schlüssel des Wissens. Er ist die Quelle der Weisheit. Er ist die Pforte der Befreiung. Er ist der Pfad des Friedens. Er ist die Straße der Rechtschaffenheit. Er ist die Autobahn der Heiligkeit. Er ist die Pforte der Herrlichkeit. Er ist der Herr der Mächtigen, er ist der Hauptmann der Eroberer. Er ist das Haupt der Helden, er ist der Anführer der Gesetzgeber. Er ist der Aufseher der Überwinder, er ist der Statthalter der Statthalter. Er ist der Fürst der Prinzen, er ist der König der Könige und er ist der Herr der Herren. Ich wünschte, ich könnte ihn euch beschreiben, aber er ist unbeschreiblich. Er ist unbegreiflich, er ist unbesiegbar, er ist unwiderstehlich. Der Himmel aller Himmel kann ihn nicht fassen. Geschweige denn, dass ein Mensch ihn erklären könnte. Du kannst ihn nicht aus deinem Kopf kriegen und du kannst ihn nicht loswerden. Du kannst ihn nicht überleben und du kannst nicht ohne ihn leben. Die Pharisäer konnten ihn nicht ausstehen, aber sie fanden heraus, dass sie ihn nicht aufhalten konnten. Pilatus konnte keinen Fehler an ihm finden. Die Zeugen konnten ihre Aussagen nicht in Einklang bringen. Herodes konnte ihn nicht töten, der Tod konnte ihn nicht beherrschen und das Grab konnte ihn nicht halten. Das ist mein König und ihm sei für all das, was wir gehört haben und worin wir leben dürfen, die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Amen. Lass uns beten. Ich danke dir, Herr, dass du so groß und so mächtig bist, Herr, dass du unser König bist und dass du uns anleitest, dass du unser Hirte bist, der uns führt durch diese Welt, der uns führt durch diese Dunkelheit und der du uns auch, Herr, dein Wort gegeben hast. Wir sind dir so dankbar, dass du uns deine Schrift schenkst, dass du uns auch Warnung und Ermahnung schenkst, aber dass du uns gleichzeitig auch Ermutigung schenkst. Danke, Herr, dass wir hinausschauen dürfen auf ein ewiges Jerusalem, in dem wir leben dürfen und in dem wir bei dir sein können. Herr, dir sei für alles, was du tust, in unserem Leben, auf dieser Welt, in der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft. Dir sei für alles die Ehre in Ewigkeit. In deinem Namen, Jesus, beten wir. Amen.